Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Empörung, so habe ich das Thema der Predigt heute einmal überschrieben. Und es scheint doch perfekt in unsere Zeit heute zu passen. Empörung überall. Überall begegnen uns wütende, empörte Worte. Anlässe für Empörung gibt es viele. Die Boulevardpresse spielt regelrecht damit und sorgt dafür, dass es viel Empörung gibt. Schlagzeilen gibt es bestimmte, die so richtig Empörung hervorrufen sollen. Mir scheint, es begegnet uns besonders bei Themen, wo es so zwei Meinungen geben kann. Ich bin dafür oder ich bin dagegen, ich stehe auf der einen Seite oder auf der anderen. Mal ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Corona-Impfung, ja oder nein? Waffenlieferung an die Ukraine, ja oder nein? Atomausstieg, ja oder nein? Tempolimit auf deutschen Autobahnen, ja oder nein? Das sind Themen, über die kann man sich doch so richtig schön streiten und da kochen die Emotionen auch ganz schnell hoch und man ist schnell mal empört über das, was jemand anders sagt oder was man eben gehört hat und was man gleich mal weitersagen muss. Auf Social Media nimmt das schnell ganz drastische Ausmaße an, wo dann ganz schnell mal Dinge behauptet werden, die stimmen bloß so ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht, aber sie sorgen erstmal für richtig viel Empörung. Nun, warum erzähle ich das Ganze? Was haben wir damit zu tun? Man könnte ja fast meinen, das ist ein Phänomen unserer Zeit heute. Früher, da hat es sowas nicht gegeben. Früher, da haben die Menschen immer ganz harmonisch miteinander diskutiert, sind immer ganz sachlich geblieben, da sind nie böse Worte gefallen, da ist es nie laut geworden. Und erst recht zur Zeit Jesu, da gab es sowas nicht, da hat man sich nicht gestritten, da hat man nicht diskutiert, sondern man war immer ein Herz und eine Seele. Sie merken schon, das stimmt ja nicht so. Nein, man hat sich schon immer gestritten und Empörung gab es schon immer. Und auch zur Zeit Jesu, da haben sich die Menschen gestritten. Und selbst Jesus hat sich mit anderen gestritten. Und da sind auch manchmal die Emotionen hochgekocht. Und Jesus hat manche Aussage bewusst so richtig provokant formuliert, damit die Menschen sich darüber empören und nachdenken über das, was er gesagt hat. Und so einen Abschnitt wollen wir uns heute anschauen, steht im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 47 bis 59. Ich lese es uns einmal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Also über diesen Text kann man sich schon wirklich ärgern. Besonders die Menschen damals, als die den gehört haben. Die haben den zum ersten Mal gehört. Die haben eine solch drastische Aussage zum ersten Mal gehört. Wenn man sich die Situation vorstellt, Jesus ist nicht irgendwo auf dem Feld oder auf dem Berg da mit seinen Jüngern und erzählt so dem eingeweihten Kreis, seinen engsten Angehörigen einen schwierigen Sachverhalt. Nein, es steht hier am Ende, er ist in der Synagoge und lehrt. Also da sind ganz viele Menschen gekommen, die wollten einfach nur einen harmonischen, ruhigen Gottesdienst erleben, aus Gottes Wort hören, wollten eine Auslegung hören, wollten sich darüber austauschen und wollten beten. Und dann bekommen sie hier zu hören, nur wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der wird leben. Da ist ihnen bestimmt die Kinnlade runtergeklappt und sie waren schockiert und es gab bestimmt schon wütende Zwischenrufe. Was fällt Jesus ein, hier in der Synagoge solche Worte in den Mund zu nehmen? Was fällt ihm ein, sowas zu sagen? Ruft er etwa hier zum Kannibalismus auf? Wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Jesus hat damals provoziert. Ganz bewusst hat er diese Worte gewählt. Er wollte, dass die Menschen sich empören und aufregen über das, was er sagt, und dass sie nachdenken über das, was er sagt. Heute ist Empörung ja oftmals nur Stimmungsmache. Da geht es nur darum, Recht zu haben, und man sagt etwas, worüber man sich richtig empören kann. Das war bei Jesus nicht der Fall, sondern da ging es darum, die Menschen aufzuwecken aus ihrem Schlaf der Sicherheit und ja, ihnen deutlich zu machen, was er eigentlich sagen will. Also das, was Jesus hier am Anfang sagt, das klingt ja noch gar nicht so schlimm, so drastisch. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, wenn wir diesen Satz hören, reißt sicherlich keinen vom Hocker. Damals wohl auch nicht. Da haben sie alle noch gesagt, na Jesus ist so ein begabter Poet, der kann richtig schön in Worte fassen, wozu er gekommen ist. Er will das so mit wohlklingenden Worten umschreiben. Vielleicht ist bei diesen Worten auch schon mancher eingeschlafen in der Synagoge. Aber Jesus wollte ja nicht, dass die Menschen einschlafen. Er wollte keine langweilige Botschaft verkünden. Deswegen diese Worte, die schockieren, um die Menschen wachzurütteln, damit sie merken, dass was Jesus sagt, das ist nicht schöne Poesie, sondern das ist die lebensrettende und deswegen lebenswichtige Botschaft. Und geschlafen hat bestimmt keiner mehr, nachdem Jesus das mit dem Blut und mit dem Fleisch gesagt hat. Im Gegensatz, da waren bestimmt nicht nur die Worte Jesu zu hören, da gab es bestimmt auch laute Zwischenrufe, da war schon die Empörung groß. Was fällt Jesus ein? Und vielleicht hat man gesagt, das müssen wir sofort melden, was dieser Jesus hier in der Synagoge verkündet, das muss die Obrigkeit in Jerusalem erfahren. Und heute, wenn wir diese Worte hören, was macht's mit uns? Hebt uns das noch an? Empört sich da heute jemand von uns darüber? Also ich habe vorhin beim Lesen des Predigttexts zumindest keine lauten Zwischenrufe gehört, dass ihr gesagt hättet, das geht doch nicht, so was kann man doch hier nicht verkünden in der Kirche. Wir denken dann, naja, irgendwie, wenn das in der Bibel steht, wenn das Jesus gesagt hat, dann wird das schon irgendwie so seine Richtigkeit haben. Das wird schon irgendwie stimmen, und wenn wir uns mal was nicht erklären können, nehmen wir eben ein schlaues Buch und schauen mal rein, was da steht. Irgendwie wird das schon stimmen. Aber Jesus hat keine wohlklingenden, sanften Reden gehalten. Er hat die Wahrheit manches Mal knallhart ausgedrückt und ausgesprochen, man würde fast sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne zu überlegen, wem könnte ich damit vielleicht auf den Schlips treten. Und es scheint so, dass Jesus auch nicht überlegt hat, also wenn ich das jetzt sage, wer weiß, ob die Leute dann beim nächsten Mal noch kommen. Bei uns gibt es ja heute manchmal so Überlegungen. Muss ich sagen, bei mir auch, wenn ich manchmal zwei Predigtexte zur Auswahl habe und ich überlege, na, der eine Text, oh, wo da so drastische, schwierige Worte drinstehen, und der andere, der vielleicht ein bisschen angenehmer klingt, ja, welchen nehme ich dann? Oder bei mancher Aussage, sollte ich das so sagen oder wie kommt das bei den Leuten an? Nun ist es sicherlich auch gut, dass wir darüber nachdenken, denn man kann ja auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und nur etwas sagen, um der Empörung willen. Nur etwas sagen, damit die Menschen sich darüber aufregen. Und das hat Jesus nicht gewollt. Nur für Aufruhr zu sorgen, das steht uns Christen auch nicht gut an. Es wird auch, ja, wir lesen ganz viel davon, dass wir aufgerufen sind zur Besonnenheit, zum Sanftmut, Und dass wir wohl schon überlegen sollen, was wir sagen und was unsere Worte bewirken. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir bestimmte Teile des Evangeliums weglassen oder die Ecken und Kanten des Evangeliums abfeilen, weil wir denken, es könnte sich jemand dran stoßen. Was genau will Jesus nun hier mit diesen drastischen Worten sagen? Erstmal ruft er in Erinnerung, was viele Menschen schon lange wissen, wie das damals gewesen ist beim Volk Israel in der Wüstenwanderung. Das kam sicherlich immer gut an, wenn man so eine Geschichte von früher erzählt hat. Wisst ihr noch, wie das damals war bei unseren Vorfahren? Und da war auch vom Brot die Rede. Das Brot, das vom Himmel gefallen ist. Jeden Tag aufs Neue fiel das Manna vom Himmel und hat das Volk Israel ernährt. Ein Wunder, jeden Tag aufs Neue. Aber die Israeliten hatten sich ganz schön schnell dran gewöhnt und es war für sie selbstverständlich geworden, dass da jeden Tag das Brot vom Himmel fällt. Da kann man mal fragen, welche Wunder erleben wir jeden Tag, an die wir uns auch schon gewöhnt haben, die für uns nichts Besonderes mehr sind und wo wir denken, das ist doch selbstverständlich, dass wir das alles haben. Und das ist es vielleicht gar nicht. Die Israeliten haben das Manna eingesammelt, sie haben sich es aber nicht in die Vitrine gestellt und angeguckt, sie haben es gegessen. Und es ist ganz oft so, dass was im Alten Testament beim Volk Israel im Kleinen passiert, hat später bei Jesus eine ganz große Entsprechung. Das, was beim Volk Israel für eine bestimmte Zeit gegolten hat, das gilt in Jesus für immer. Zwei kleine Beispiele dazu. Das Volk Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, bekommen aufgetragen, ein Lamm zu schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten zu streichen. Haben sich vielleicht auch gedacht, was soll das bringen? Und Mose hat ihnen erzählt, wenn Gott in dieser Nacht durch Ägyptenland geht und jeder Erstgeborene in Ägypten stirbt, wird das Blut dieses Lammes euch vor dem Tod bewahren in dieser einen Nacht. Und genauso ist das passiert. In Ägypten ist jeder Erstgeborene gestorben und bei den Häusern der Israeliten ist der Tod vorübergegangen. Und dann sagt Johannes der Täufer über Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das Blut des Lammes bei den Israeliten hat den Tod für eine Nacht ferngehalten. Und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, über unserem Leben, das gilt nicht für eine Nacht, das gilt nicht für einen Tag oder ein Jahr, das gilt ein Leben lang und noch viel mehr, das gilt für alle Ewigkeit. Das lässt den Tod für alle Ewigkeit an uns vorübergehen. Noch ein Beispiel, das Volk Israel, sie haben immer ganz viele Opfer gebracht. Und einmal im Jahr wird der große Versöhnungstag, der Yom Kippur, gefeiert. Alle Sünden des Volkes aus einem Jahr dem Sündenbock aufgeladen und den in die Wüste geschickt. Und jedes Jahr aufs Neue muss das wiederholt werden, um wieder die Sünden des Volkes von einem Jahr aus der Welt zu schaffen. Und dann hat Gott selber seinen großen Versöhnungstag veranstaltet, dort auf Golgatha, dort am Kreuz. Da hat Jesus, der Sündenbock, nicht die Schuld von einem Jahr getragen, nicht von 5 oder 10 oder 100 Jahren, sondern alle Schuld der Welt, auch meine Schuld. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, das muss nicht mehr wiederholt werden. Das gilt ein für alle Mal, für alle Zeit. Wir müssen nichts mehr dazu tun. Und deswegen vergleicht Jesus hier auch das, was bei dem Volk Israel passiert ist, mit dem, was für uns heute gilt. Das Manna in der Wüste war ein Wunder und es brachte, wenn man es gegessen hat, vorläufiges Überleben. Aber am nächsten Tag hatte man wieder Hunger, man musste wieder davon essen. Und Jesus sagt, ich bin nicht das Brot für einen Tag oder für den morgigen Tag oder für das nächste Jahr. Ich bin das Brot des Lebens. Wer mich aufnimmt, wer mich isst, der wird ewig leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Jesus hat nicht gesagt, wer sich mir anschließt, wird leben. Er hat nicht gesagt, wer mich gut findet, wird ewig leben. Oder sowas, was uns in den Sinn kommen könnte, wer Geld für meine Sache spendet, wird ewig leben. Nein, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Und damit will Jesus natürlich mitnichten zum Kannibalismus aufrufen. Und das sage ich nicht, um die Worte Jesu weichzuspülen. Es geht Jesus nicht um pure Provokation, sondern er will uns ins Nachdenken bringen. Was bedeutet das für uns, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Ich werde nicht satt, wenn ich eine leckere Speise im Kühlschrank stehen habe und mir die anschaue. Das macht vielleicht Spaß, kann man sich ja auch dran freuen, an einem leckeren Essen, was man anschaut, aber dazu ist es nicht bestimmt, sondern dass wir das aufnehmen in uns. Und so ist das mit Jesus auch. Jesus macht uns nicht satt, wenn wir von ihm lesen, von ihm hören, wenn wir uns freuen an dem, was er gesagt hat, seine Ideen ganz toll finden, sondern wir werden satt. Wir leben, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir mit ihm eins werden, wenn wir ihn zu uns nehmen. Ein Kreuz irgendwo stehen zu haben, das rettet mich nicht. Kirchenmitglied zu sein, rettet mich nicht. Eine Taufurkunde im Schrank zu haben, ist gut und toll und wertvoll, aber das rettet mich nicht. Jesus von ganzem Herzen in mich aufnehmen, ein neues Leben mit ihm beginnen, das ist es, was ich brauche. Und deswegen heißt es auch schon am Anfang des Johannesevangeliums, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Wir nehmen ja so viele Dinge in uns auf, mit unseren Sinnesorganen, mit den Augen zum Beispiel. Wir schauen uns nicht nur schönes Essen an, sondern ganz viele andere Dinge, was wir so den lieben langen Tag alles sehen. Schöne Dinge, an denen wir uns freuen. Wir sehen auch manche Dinge, die wir vielleicht lieber nicht gesehen hätten, wo wir uns wünschten, wir könnten die Bilder aus unserem Gedächtnis löschen. Und wir sehen auch ganz viele unnütze Dinge, wo man hinterher sagt, das hätte ich mir schenken können. Allein wie viel Werbung wir jeden Tag sehen oder irgendwie wahrnehmen. So viel unnütze Dinge. Wir nehmen viel mit unseren Augen auf. Wie viel nehmen wir mit unseren Ohren auf? Wie viele Dinge hören wir uns an? Welchen akustischen Schwall haben wir jeden Tag rings um uns? Können wir Stille überhaupt noch ertragen? Wie viele Menschen sieht man immer mit Kopfhörer auf? Immer Beschallung, immer das Radio laufen, immer den Fernseher an. Stille? Gar nicht mehr möglich. Was nehmen wir so alles in uns auf? Oder den Mund. Heute großes Thema. Was nehmen wir alles in uns auf? Was essen wir alles? Aber ich glaube, das sind alles wichtige Dinge. Aber Jesus geht es um was anderes. Nämlich, was nehmen wir mit unserem Herzen auf? Was nehmen wir uns zu Herzen? Wovon versprechen wir uns das Lebensglück? Woran hängen wir unser Herz? Mit unseren Augen schauen wir Dinge an, die uns optisch gut gefallen. Mit unseren Ohren hören wir Dinge, die uns akustisch gut gefallen. Unsere Lieblingsmusik vielleicht. Und mit unserem Mund nehmen wir Speisen auf, die uns gut schmecken. Und ja, auch mit unserem Herzen wollen wir doch gerne Dinge aufnehmen, die uns gut schmecken, die gut für uns sind, die uns glücklich machen, die für ein glückliches Leben sorgen. Und bei den Äußerlichkeiten, da ist uns relativ schnell klar, dass das immer begrenzte Momente sind. Der schönste Sonnenuntergang, den man mit den Augen sieht und an dem man sich freuen kann, der ist irgendwann vorbei. Das tollste Konzert, wo man schöne Musik hört, die einem gefällt, ist irgendwann vorbei. Und das leckerste Essen im Lieblingsrestaurant, an dem man sich freut, es ist irgendwann vorbei. Und wie ist das mit unserem Herz? Ich glaube, da ist es ganz genau so. Wir können ganz viele Dinge erleben, die unser Herz glücklich machen, nach denen unser Herz sich sehnt, aber es sind oft Momente, wo wir sagen, ah, das war schön, ich hätte jetzt am liebsten die Zeit festgehalten, aber es geht nicht. Wir können nicht auf Pause drücken, das Leben geht immer weiter und auch die schönen Momente haben ihre Zeit. Es ist das Manna, das vom Himmel gefallen ist. Es macht satt für den Moment, aber am nächsten Morgen ist der Hunger wieder da. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Nicht das Brot, das dich am Sonntagmorgen im Gottesdienst satt machen will oder in der halben Stunde, wenn du die Bibel liest und betest. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot deines Lebens. Ich bin das Brot deines ganzen Lebens. Ja, Gott beschenkt uns mit so vielen tollen Dingen und Erlebnissen, die unser Leben reich machen, an denen wir uns freuen können, die wir genießen können. Und das soll ruhig so sein. Aber sie können kein dauerhaftes Lebensglück bringen. Das kann nur Jesus, das Brot des Lebens. Und ich denke, Jesus gebraucht hier diese drastischen Worte und Formulierungen, weil er deutlich machen will, du kannst in deinem Leben alles Mögliche in dich aufnehmen, was für schöne Momente und schöne Zeiten sorgt. Aber das wahre Lebensglück können diese Dinge nicht bieten. Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber er möchte nicht nur, dass es uns gut geht, oder man muss es noch anders betonen, er möchte nicht, dass es uns nur gut geht. Er möchte uns viel mehr schenken, nämlich Glück und Erfüllung, nicht nur ein paar schöne Momente, sondern unser ganzes Leben lang. Ein erfülltes, sinnvolles Leben, ein befreites Leben. Kein begrenztes Leben, wo das Glück bald wieder vorbei ist, sondern ein ewiges Leben. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus zu uns geschickt, der uns diese Worte sagt, dieses Angebot überbringt. Wollen wir ein begrenztes Leben mit schönen Momenten, die wir uns mühsam selber erarbeiten müssen, oder nehmen wir das Leben aus Gottes Hand, das er uns bietet? Und na klar, das Leben aus Gottes Hand, das wissen wir, es ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von Glücksmomenten. Nein, das ist es nicht. Vorhin haben wir Psalm 73 gelesen, dort heißt er auch, dennoch bleibe ich stets bei dir. Da hat der Psalmbeter schon erfahren, es sind nicht nur die schönen Momente, die meinen Glauben ausmachen, sondern gerade auch zu wissen, dass Gott bei mir ist und mich durchträgt, dort, wo es schwere Zeiten in meinem Leben gibt. Ein wirklich erfülltes Leben finden wir nicht in den Dingen dieser Welt, die wir uns selber erarbeiten, sondern bei Jesus. Wenn ich Jesus in mich aufnehme, ändert sich das Vorzeichen in meinem Leben. Und deswegen ja, sagt Jesus es so drastisch, nur wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, wer mich von Herzen aufnimmt, der hat das ewige Leben. Wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Wir feiern dann gleich das Abendmahl. Wir nehmen Fleisch und Blut Jesu in Form von Brot und Wein in uns auf. Und ich denke, hier wird auch Wichtiges deutlich. Es ist nicht einfach nur ein Drandenken an das, was damals passiert ist. Nein, im Abendmahl, da passiert etwas, was wir kaum erklären können. Es ist das unfassbare Wunder, dass wir nicht nur denken an das, was damals passiert ist, sondern dass wir teilhaben an dem, was damals passiert ist. Jesus ist nicht am Kreuz als Märtyrer gestorben, dass wir ihn heute als großen Helden feiern. Jesus war doch der eine, der ohne Fehler, ohne Sünde war. Jesus hatte keinen Dreck am Stecken. Jesus musste für nichts bezahlen, aber er hat für alles bezahlt. Für meine Schuld, die kleine und die große, die bewusste und die unbewusste, die von gestern, die von heute, die von morgen, für den ganzen Berg. Wer durch Jesus ein Kind Gottes geworden ist, ist nicht Mitglied in seinem Fanclub geworden, sondern der ist aufs Engste mit Jesus verbunden, ein Teil von ihm, untrennbar mit Jesus verbunden. Paulus beschreibt es im Römerbrief so, dass wir zusammengewachsen sind mit Jesus, untrennbar verbunden, mit ihm zusammengewachsen. Und diese Verbindung zu Jesus ist die eine, die hält und trägt, komme was wolle. Diese Verbindung hält und trägt durch alle Zeiten, durch alle Krisen, durch die schlimmsten Katastrophen und auch auf dem letzten Weg, den wir gehen. Wenn keine andere Verbindung mehr hält oder trägt, dann ist Jesus da, steht an unserer Seite und trägt uns in seine wunderbare Ewigkeit. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und so ist dieser Text, obwohl man sich vielleicht über manche Formulierung ärgern oder auch heute noch empören kann, es ist doch das pure Evangelium. Und es ist eine Einladung. Wer bisher sein Lebensglück in den vergänglichen Dingen gesucht hat, der darf zu Jesus kommen und ihn bitten, Herr, ich will das jetzt ausprobieren. Ich will das Leben kosten, das du mir geben möchtest. Ich möchte sehen, ob das nicht besser ist als alles andere, was ich sonst finden kann. Es gibt kein größeres Glück, als zu wissen, ich bin unendlich geliebt. Ich bin unendlich geborgen und getragen von Jesus. Keine Krise dieser Welt, keine Katastrophe dieser Welt kann mir das wegnehmen und keine Schuld dieser Welt und keine Schuld meines Lebens kann das wegnehmen. Ich darf alles immer wieder zu Jesus bringen. Er ist uns vorausgegangen und bereitet uns einen Platz vor in seiner wunderbaren Ewigkeit. Und dort wird dieses große Lebensglück dann vollkommen sein. Wir wollen gleich das Lied hören oder singen, in Christus ist mein ganzer Halt. Mein ganzer Halt liegt in Jesus, nicht in den Dingen dieser Welt, sondern bei ihm. Und das heißt dann zum Schluss, und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Keine Macht in dieser Welt kann uns von Jesus trennen. Was könnte uns Besseres passieren? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hören dieses Lied hier vorne als Video und können, wer es kennt, mit einstimmen.